Kuckuck, moin, servus, Tachchen und hallo, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratiereform. Ich bin Timo Rieck und in dieser Ausgabe möchte ich mich mit einer Sendung aus dem Deutschlandfunk beschäftigen, in der es darum geht, ob Bürgerräte die Demokratie besser machen, wie sie funktionieren oder wie man vielleicht Bürgerräte ändern könnte. Mein Vorschlag wäre, dass Sie sich, wenn Sie die Sendung noch nicht kennen, noch nicht gehört haben, sich diese vielleicht erst separat anhören, ohne meine Anmerkung. Und vielleicht ist damit ja auch dann für Sie schon alles klar oder es interessiert Sie nicht genügend. Und ansonsten würde ich eben empfehlen, danach sich dann hier meine Anmerkung dazu anzuhören. Ich schneide die immer in die Sendung rein. Das heißt, ich mache das nicht wie bei einer Rezension, dass man das thematisch bündelt, sondern ich gehe es chronologisch durch. Aufgrund des Zitatrechts muss ich natürlich Sachen kürzen, auf die ich mich dann in den Besprechungen nicht stütze. Also von daher, mein Vorschlag, hören Sie sich die Sendung erst an. Sie ist in den Shownotes natürlich verlinkt. Und ansonsten gibt es jetzt hier peu à peu meine Anmerkung dazu.
Der Bürgerrat, Bürgerräte. Wenn über sie geredet wird, dann klingt es manchmal so, als seien sie ja sowas wie ein Allheilmittel. Ein Bürgerrat und schwupps kriegt man die Menschen, die an unserer Demokratie zweifeln, wieder an Bord. In Ostdeutschland, in den Städten und Gemeinden und überhaupt. Aber ist das wirklich so? Darum geht es jetzt.
Erste Unterbrechung schon nach dieser kleinen Anmoderation. Ja, ich würde halt sagen, wer sagt das denn? Schwupps, ein Bürgerrat und schon bekommen wir die Menschen, die an unserer Demokratie zweifeln, wieder mit an Bord. Ist das der Sinn von Bürgerräten? Hat das jemand gesagt? Geht es darum, wirklich nur unzufriedene, Zweifelnde irgendwie wieder etwas zufriedener zu machen? Ich denke, darauf gehe ich gleich noch ausführlicher ein, aber nein, Bürgerrat hat eine vollkommen andere Aufgabe.
Warum ist Beteiligung für uns Menschen eigentlich so wichtig? Das Mitbestimmen, das Gehörtwerden, hilft das gegen den aktuellen Frust, den so manche haben? Robert Fischmann hat mit einigen Leuten gesprochen, die bei Bürgerräten mitgemacht haben und auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dazu forschen, und sortiert uns jetzt mal die Lage.
Sebastian Fässer erlebt Selbstwirksamkeit beim Einkaufen. Der Immobilienmakler hat im Bürgerrat Ernährung den Vorschlag gemacht, Energy Drinks für unter 16-Jährige zu verbieten.
Dieser Vorschlag kam von mir, Verbot für Energy Drinks unter 16-Jährigen abzugeben. Und ich sehe, dass ein Rossmann, ein Lidl, ein Penny, die ersten haben Schilder dran. Und ich stehe davor, lächle ein bisschen und sage, geil, das hast du angestoßen irgendwo. Und das macht mich stolz.
Ja, wir sind leider hier schon direkt bei einem zentralen Problem, wie Bürgerräte im Moment durchgeführt werden. Nämlich so, dass die Teilnehmer selber eigene Vorschläge einbringen können und die dann abgestimmt werden und am Ende vielleicht auch einfach in den Empfehlungen landen. Das ist halt nach meiner Vorstellung nicht die Aufgabe solcher Bürgerräte, also Planungszellen als ursprüngliches Modell. Warum? Es wird ja letztendlich ein Bürgergutachten erstellt. Und um etwas zu begutachten, muss es eine klare Fragestellung geben und man muss vorher wissen, was spricht dafür, was spricht dagegen, welche Auswirkungen hat das und so weiter. Die Gefahr, wenn jetzt Bürger selber Ideen plötzlich einbringen, ist, dass das thematisch überhaupt nicht richtig erarbeitet werden kann. Sprich, die Durchführungsträger, diejenigen, die das Ganze organisieren, die sich vorher Referenten aussuchen, die Materialien besorgen und so weiter, können dann nur noch sehr eingeschränkt darauf reagieren. Und die große Gefahr ist demnach, dass man hier einfach eine Idee plausibel findet, gut findet und dann sagt, na, dann machen wir das so, was aber gerade überhaupt nicht der Begutachtung entspricht. Das heißt, in vielen solchen Fällen können wir davon ausgehen, dass längst nicht alle relevanten Fragen geklärt worden sind. Also zum Beispiel ist hier mit Jugendlichen gesprochen worden, die Energy Drinks kaufen. Welche Auswirkungen hat das, wenn es nicht an sie abgegeben werden soll und so weiter und so weiter. Einfach nur zu sagen, ich hatte eine Idee und schwupps ist die hinter dem Bürgergutachten gelandet, ist gerade kein Qualitätsmerkmal, sondern da mache ich immer ein ganz großes Fragezeichen dran, ob das valide ist. Wenn solche Ideen kommen, müssten sie erstmal noch vernünftig aufgearbeitet werden. Und der normale Weg ist deswegen, dass es vorher schon klare Vorschläge gibt und die begutachtet werden. Also sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen, sollen wir es anders machen? Welche Lösungsmöglichkeiten, die da angezeigt werden oder die vorgeschlagen werden, sind die, denen wir uns mindestens mehrheitlich, hoffentlich fast einstimmig anschließen können.
Fässer ist selbstständiger Immobilienmakler in Hannover. Über einen Brief der Bundestagspräsidentin hat er sich zunächst gewundert. Er enthielt die Einladung, beim Bürgerrat Ernährung mitzumachen. dem ersten vom Bundestag eingesetzten Bürgerrat. Die Organisatoren losten aus den Daten der Einwohnermeldeämter in ganz Deutschland einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung aus.
Die Aussage hier ist nicht falsch, aber etwas sehr vereinfachend vielleicht, zumindest könnte man sie falsch verstehen. Es wurde hier selbstverständlich nicht aus allen Einwohnermeldeämtern ausgelost, sondern es wurden dafür nach einem statistischen Verfahren, das der Bundestag auf seiner Website sehr, sehr ausführlich beschrieben hat und dokumentiert hat, 82 Kommunen ausgewählt. Und aus denen wiederum wurde dann eine bestimmte Stichprobe gezogen. Wir haben aber in Deutschland ungefähr 11.000 Gemeinden, also deutlich mehr. Es wurde aber nicht aus 11.000 Gemeinden ausgewählt, sondern nur aus 82, die man sich auch per Los und nach einem bestimmten Schichtungsverfahren ausgesucht hat.
Wer dabei war, wurde, wie Sebastian Fässer, zum Mitmachen eingeladen. Er war begeistert.
Das ist eine einmalige Chance gewesen. Meine Frau hätte es auch gerne gemacht. Die ist eben nicht vorgeschlagen worden und war eben auch ein bisschen traurig darüber. Und auf der anderen Seite, ich kann mich nicht beschweren, wenn ich nicht irgendwas tue.
Doch stimmt es, dass die Menschen mitbestimmen wollen und dafür auch die Mühen langwieriger Beratungen und Diskussionen auf sich nehmen?
Meiner Ansicht nach ist diese Frage hier falsch gestellt. Es geht nicht darum, ob die Bürger, wer immer das dann sein soll, Lust haben, mitzubestimmen und wie man das dann entsprechend umsetzen kann, sondern die Frage ist erstmal, ob die Bürger wollen, dass es diese Form von Entscheidungsfindung gibt oder zumindest Beratung im Moment gibt. Das ist etwas völlig anderes. Denn das ganze aleatorische Verfahren basiert ja darauf, dass es nicht ums Lustprinzip geht, sondern dass Menschen per Zufall ausgelost werden und deswegen dann einen Job für die Allgemeinheit wahrnehmen. Das wird, selbst wenn es sehr häufig eingesetzt wird, nur ab und an einmal passieren. Also der Lustfaktor und dieses »Ich möchte da gerne mitmachen« sollte ja eigentlich gerade nicht im Vordergrund stehen. Aktuell geht es nicht anders, weil die Teilnahme freiwillig ist, das wissen wir. Deswegen bemüht man sich dann, die Ausgelosten zu motivieren, dass sie auch wirklich zusagen. Aber das kann nicht die Aufgabe sein. Wir haben das ja auch in anderen Fällen, zum Beispiel, wenn nicht genügend Menschen bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen, dann können die Gemeinden eine Pflichtfeuerwehr einrichten. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ich Bock habe oder nicht, sondern dann werde ich im Zweifelsfall auch da gelost und muss dann einfach mal Dienst tun.
Detlef Sack forscht an der Uni Wuppertal zu Bürgerbeteiligung. Er antwortet differenziert.
Die erste Antwort: Wenn Sie angesprochen werden, beteiligen sich bei Weitem nicht alle. Im Rahmen des Bürgerrats Ernährung im Wandel haben 2200, das sind 11% circa, gesagt, ja, wir sind daran interessiert.
9 von 10 sagen im Schnitt ab oder reagieren gar nicht.
Kurz zur Einordnung, der Professor Detlef Sack ist Nachfolger von Professor Hans-Joachim Lietzmann, der wiederum Nachfolger von Peter Dienel war. Und Peter Dienel ist bekanntlich der Erfinder des Verfahrens Planungszelle, das auch in vielen Teilen heute in diesen Bürgerräten wiederzufinden ist. Also es ist eine sehr renommierte Forschungsstelle, die dort quasi spricht, aus Wuppertal. Und das weitere Zitat von Professor Sack kürze ich hier weg, weil es dazu keine Anmerkung gibt. Ich möchte nur kurz anmerken, 11% Rückmeldequote oder Zusagequote sogar hier ist schon sehr gut. Also da gibt es nichts zu maulen. Und wenn man dann sagt, naja, aber das heißt ja immer noch 9 von 10 haben sich gar nicht gemeldet oder haben abgesagt. Ja, das stimmt. Aber wir haben hier trotzdem natürlich eine viel, viel größere Bandbreite der Bevölkerung schon an dieser Stelle, als wir es in den normalen Wahlverfahren haben. Und dann haben die Organisatoren ja in diesem Fall hier auch noch eine geschichtete Stichprobe gezogen und dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Anteil der Akademiker, der bei den Rückmeldungen deutlich zu groß war im Vergleich zur Bevölkerung, dass der wieder auf ein Normalmaß gestutzt wird.
Verschiedene Untersuchungen belegen, dass vor allem Gebildete, gut Situierte, wie Sebastian Fässer bei Bürgerbeteiligungen zusagen. Diese Erfahrung bestätigt Wissenschaftler Detlef Sack ebenso wie Ortwin Renn. Der Techniksoziologe forscht am Institut für Nachhaltigkeit des Helmholtz-Zentrums Potsdam unter anderem zur Umsetzung der Energiewende. Außerdem leitete er das wissenschaftliche Kuratorium des Bürgerrats Klima.
Die Teilnahme ist sehr stark davon abhängig, wie Menschen ihre Selbstwirksamkeit einstufen. Bei einer Wahrnehmung geringer Selbstwirksamkeit wollen die meisten nicht teilnehmen, weil sie den Eindruck haben, dass sie ohnehin nichts ändern können oder dass sie unkompetent sind, das zu tun oder dass der Staat ohnehin nicht auf sie hört. Also je höher die Bildung und je höher das Einkommen ist, desto mehr sind Menschen der Meinung, dass sie selbstwirksam sind und dass sie tatsächlich auch effektiv Einfluss nehmen können.
Was Professor Ottwin Renn hier sagt, ist ohne Zweifel richtig. Es gibt aber trotzdem zwei Anmerkungen dazu zu machen. Das eine ist diese Selbstwirksamkeit. Da haben wir sicherlich auch ein Problem in der Kommunikation bislang. Das heißt, es muss einfach noch besser vermittelt werden, nicht erst in der Einladung, sondern auch durch die gesamte Medienarbeit und die hoffentlich dann auch irgendwann mal Bildungsarbeit, dass es gerade nicht darum geht, ein spezielles Fachwissen-Level zu haben, dass man nicht besonders redegewandt sein muss, sondern dass es ausschließlich darum geht, dass man in seiner Bürgerrolle hier tätig wird. Das heißt, wir wollen genau den Menschen haben, der da gerade ausgelost wurde, und der muss nichts weiter mitbringen als sich selbst mit seinen Erfahrungen. Und was sich dann eben unterscheidet zu einer normalen Meinungsumfrage, ist bekanntlich, dass hier ausführlich beraten wird, das heißt, dass man sich austauscht, dass man selber zu neuen Erkenntnissen kommen kann. Das ist eigentlich der wichtigste Bereich dabei, und die Fragestellungen müssen eben so klein sein und so übersichtlich, dass man tatsächlich das Thema durchdringen kann. Ich rekurriere nochmal auf meinen Einwurf gerade vorhin, ne, Energy Drinks. Das funktioniert eben nicht, wenn ich einfach nur so ein Schlagwort höre und denke, ah ja gut, bin ich dafür, bin ich dagegen, sondern das muss eben schon natürlich in der notwendigen Tiefe bearbeitet werden. Der zweite Punkt dabei ist, dass wir ein grundsätzliches Problem haben, natürlich, wenn Bürgerräte und vergleichbare Modelle völlig unverbindlich sind. Also auch wenn sie als beratend nur wahrgenommen werden sollen, muss zumindest klar sein, der Auftraggeber, die Politik in dem Fall, wird sich damit nicht nur irgendwie beschäftigen, sondern sie wird das erstmal als Votum der Bevölkerung ernst nehmen. Und sie müsste sehr gute Gründe haben, warum sie sich über das Votum der Bevölkerung hinwegsetzt. Also wenn ein Bürgerrat valide gearbeitet hat, dann gibt es keinen Grund, warum die Politik sagt, wir machen es aber anders. Also sich nur darauf zu berufen, aber wir sind ja gewählt und deswegen dürfen wir sowieso machen, was wir wollen dann, bis wir irgendwann nicht mehr gewählt sind. Das ist ein zwar weit verbreitetes Demokratieverständnis, aber das halte ich doch für längst überholt und dringend überarbeitungsbedürftig. Wenn die Ergebnisse nämlich hinterher nicht ernst genommen werden, und das heißt, wenn sie keine Wirkung in der Politik haben, dann kann es kontraproduktiv sein in gleich zwei Richtungen bei den Teilnehmern. Die einen fühlen sich einfach veräppelt und sagen, warum habe ich mir hier Arbeit gemacht, warum habe ich mir Gedanken gemacht, wenn das doch zu nichts führt. Und die andere Möglichkeit, die ich aber für genauso schlimm halte, ist, sie fühlen sich wertgeschätzt, sie haben den Eindruck, ach na ja, ich habe ja hier was bewirkt, obwohl sie in Wirklichkeit wenig bewirken oder gar nichts bewirken, dann ist das quasi eine Beruhigungspille, und das ist auch etwas, was wir überhaupt nicht haben wollen als demokratisches Element, also die Leute quasi einzulullen und ihnen nur ein nettes Gefühl zu geben, sie hätten hier auch mal irgendwo an der Macht ein bisschen schnuppern dürfen. Also es geht nicht anders, als dass diese Ergebnisse ernst genommen werden, und das muss normalerweise heißen, dass sie umgesetzt werden. Sollte das aus irgendeinem Grunde nämlich nicht möglich sein, dann war die Fragestellung einfach falsch. Wenn etwas zu entscheiden ist, muss ich mit dieser Entscheidung hinterher leben. Ich mache jetzt nicht das Fass auf, dass das und warum Politiker das alle nicht wollen oder fast alle nicht wollen, und auch nicht, warum die ganzen Durchführungsträger sich darauf einlassen. Ja, sonst sind sie nämlich ihre Jobs los, dann gibt es das nicht mehr. Aber man muss immer wieder sagen, ein Bürgerrat, der zu Ergebnissen kommt, mit denen die Politik hinterher machen kann, was sie will, ist tatsächlich wertlos. Also es kann eben nur sein, dass am Verfahren ein Fehler oder im Verfahren ein Fehler vorlag, dass irgendwas nicht sauber war. Okay, dann muss das Konsequenzen haben, und dann müsste man eben das Verfahren neu machen, noch einmal von vorne anfangen.
Martin Cordes zum Beispiel war Manager bei Volkswagen. Er ist überzeugt davon, dass er mit seiner Berufs- und Lebenserfahrung Bürgerräten und Politikern bei ihren Entscheidungen helfen kann.
Meine Motivation war, Einfluss zu nehmen, dass ich eigentlich den Wunsch hatte, irgendwas Sinnhaftes zu machen. Und jetzt kam dieser Brief und ich sagte mir immer, boah, das ist ja echt eine geile Sache. Ich kann von der Seite einsteigen, ich muss also nicht durch die ganze politische Arbeit durch, sondern ich kann von der Seite mein Erfahrungswissen einbringen.
Mit Martin Cordes, den Sie hier gerade gehört haben, habe ich selbst in diesem Podcast in der Folge 16 ausführlich gesprochen. Und empfehle Ihnen daher im Zweifelsfall, wenn Sie die Folge nicht kennen, da nochmal reinzuhören, weil es da wesentlich detaillierter wird.
Dass längst nicht alle dieses Selbstbewusstsein haben, belegt Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Detlef Sack mit einem Zitat.
Ich habe einen sehr berührenden Brief von einer Rentnerin mal gelesen, die gesagt hat, ja, ich traue mir das nicht zu. Ich finde es interessant, teilzunehmen, aber ich werde da Leuten begegnen, die gut reden können. Und deshalb möchte ich nicht teilnehmen. Und das ist dann eben die Kunst in Bürgerräten und schon bei der Auslosung und auch der Gewinnung von Personen, diese Person auch ein Stück weit zu ermuntern, teilzunehmen.
Das Problem, das Herr Sack hier anspricht, gibt es natürlich, aber in der Wahrnehmung derer, die da angesprochen sind, und das würde ich dann in erster Linie wieder auf nicht optimale Kommunikation schieben. Und wir haben das Problem in der speziellen Methode Bürgerrat. Warum? Weil im Bürgerrat tatsächlich deutlich größere Gruppen miteinander sprechen, normalerweise so ungefähr 9 Teilnehmer, also großen Tischen, und es ist moderiert. In der Planungszellenform, die ich nach wie vor deutlich favorisieren würde hier, haben wir Kleingruppen von 5 Personen ohne jede Moderation. Und ich kann zwar bei diesen Gruppen nicht dabei sein, weil das eben zum Verfahren gehört, dass keiner von den Prozessbegleitern oder so dazuhören kann, aber was wir beobachten können und was wir hinterher in den Feedbacks mitbekommen ist, dass dort spätestens in der 2., 3., 4. Auslosungsrunde alle zu Wort kommen, alle miteinander sprechen und das überhaupt gar kein Problem ist. Also ich kenne das ja von Jugendlichen, mit denen ich es ausprobiert habe, aus allen Schultypen waren dort welche vertreten und ich kenne es von Erwachsenen mit verschiedenen Planungszellen. Das ist kein Problem, das ist ein Spezialproblem bei der Methode Bürgerrat. Bei der kommt dann noch hinzu, dass man am Ende möglicherweise vor einem Gesamtplenum mit 160 Menschen sprechen muss. Ja, das traut sich nicht jeder zu. Das will nur eine kleine Personengruppe. Und das ist auch nicht dann gerade gut, dass ausgerechnet diese, die das wollen, dann auch dort das Wort ergreifen können. Auch das haben wir bei Planungszellen nicht. Bei Planungszellen gibt es zwar die Vorstellung von Ergebnissen in dem Plenum, das nur 25 Menschen hat, aber auch das muss niemand machen. Also da wird niemand sozusagen gezwungen oder ausgelost, hier irgendetwas zu sagen. Im Zweifelsfall ist es auch gar nicht notwendig, weil alles auf Kärtchen geschrieben wird oder digital auch jetzt heute schon häufig läuft. Also jedenfalls kann man das ganz niederschwellig machen und es braucht da niemand die Angst zu haben, dass er vor einer größeren Gruppe redegewandt sein müsste oder irgendetwas.
Ortwin Renn empfiehlt zum Beispiel sogenannte Fokusgruppen, in der ausschließlich Menschen mit geringerer Bildung und weniger Redegewandte unter professioneller Anleitung an Themen des Bürgerrats arbeiten.
Dann wird oft dieses Gefühl der Inkompetenz oder des Nicht-Mitkommens überwunden und dann sind die Leute auch sehr engagiert.
Ja, von der Idee solcher Fokusgruppen halte ich an der Stelle, also wenn es darum geht, dass man eigentlich zu den Teilnehmern gehören sollte, gar nichts, weil hier natürlich wieder eine große Gefahr von Verzerrung besteht durch diejenigen, die diese Gespräche führen und die dann irgendwie selektieren, was haben denn die gesagt. Außerdem muss ich auch niemandem sagen, ich halte dich hier für nicht so redegewandt oder für ein bisschen intellektuell minder bemittelt. Ich will mal mit dir in so ein Kleingruppengespräch führen oder ein Einzelgespräch, um das dann irgendwo anders einzuspeisen. Anders sieht die Sache aus, wenn es um die Inputphase geht. Da kann ich mir natürlich vorstellen, dass wir auch zu solchen Methoden greifen, um Sichtweisen einzubringen, Forderungen einzubringen, die anders nicht vernünftig vertreten werden können. Also da braucht es manchmal diese Anwaltsrolle vielleicht. Aber innerhalb der ausgelosten Bürger, die dann ja letztendlich die Entscheidung treffen sollen, die miteinander vor allen Dingen beraten sollen, das kann ich nicht ersetzen durch irgendwelche Fokusgruppen oder sonst etwas. Und noch einmal, da braucht niemand Angst zu haben und es ist auch de facto so, dass alle miteinander dann im Gespräch sind. Man kann das hinterher sehr schön beobachten, spätestens ab dem 2. Tag, aber eigentlich schon am 1. Tag nachmittags in den Pausen oder so sieht man, da steht keiner mehr irgendwo am Rande, es sind alle irgendwie eingebunden und kommen gut miteinander klar, weil sie eben auch wissen, sie sind hier einfach als diese ausgelosten Bürger. Das heißt, niemand braucht sich für irgendetwas zu schämen, niemand braucht denken, ich genüge irgendeiner Erwartung nicht, denn die einzige Erwartung noch einmal ist ja, dass genau sie kommen, so wie sie sind, mit ihren Sprachfähigkeiten, mit ihren Erlebnissen, mit ihrer beruflichen Sozialisation, mit ihrer Bildung und so weiter und so weiter. Das muss man im Zweifelsfall einfach deutlicher kommunizieren.
Auch Marita Kaspar war erst skeptisch, als sie die Einladung zum Bürgerrat Ernährung erhielt. Die 61-Jährige betreibt mit ihrem Ehemann in der Kleinstadt Barntrup ein Pflegenest für Kinder. Sie nimmt in ihrem Haus Pflegekinder auf und begleitet diese ins Leben. Vor allem das Thema Ernährung hat sie bewogen, beim Bürgerrat mitzumachen.
Dieses Problem der thematischen Selbstselektion können wir im Moment leider noch nicht gut umgehen. Zumindest scheuen sich alle Veranstalter davor. Aber wir haben hier tatsächlich ein Problem und wir sollten das auf alle Fälle im Blick behalten. Meiner Ansicht nach, ich sage jetzt mal einfach als Vision, sollte ein Thema überhaupt nicht genannt werden. Es sollte gar keine Rolle spielen, um was es geht. Um dann die Leute trotzdem zu bekommen, könnte man Beispiele nennen, über was möglicherweise beraten wird. Aber man sollte eigentlich überhaupt vorher gar nicht wissen, um welches Thema es geht. Denn ich will gerade nicht diejenigen, die sich für ein Thema interessieren, also hier jetzt in dem Fall eben die Ernährung, dann habe ich einen großen Bias in dem Ganzen. Dann habe ich eben nicht mehr die Bevölkerung, und zwar unabhängig davon, ob ich dann noch nach irgendwelchen soziodemografischen Kriterien weiter schichte und denke, na, dann habe ich sie doch alle. Ich habe hier eine massive Selbstselektion erstmal aufgrund des Themas. Und das will ich verhindern. Das wird natürlich vor allen Dingen dann relevant, wenn wir uns ernsthaft mal mit den kleinen Fragen beschäftigen, die ich ja besonders wichtig finde und für die solche Bürgerräte oder Planungszellen eben besonders geeignet sind. Aber da hat dann gar niemand Lust und sagt, boah, was ist das denn für ein Thema? Also damit möchte ich mich doch jetzt hier nicht 4 Tage lang beschäftigen müssen. Deswegen, meiner Ansicht nach, muss es in die Richtung gehen, dass wir das Thema nicht benennen. Wenn wir jetzt das Ganze noch weiter spinnen oder ganz ernst nehmen wollen, dann muss man sagen, ja, das wird natürlich dann irgendwann schwierig, denn die Durchführungsträger fragen ja Leute an, Referenten und so weiter. Da müssen sie ein Thema benennen und das würde dann sich schon irgendwie auch rumsprechen oder könnte irgendwie in die Medien gelangen. Wäre natürlich dann nicht mehr problematisch, wenn wir tatsächlich endlich eine Vielzahl von Bürgerräten parallel hätten, immer wieder woanders zu anderen Themen und so weiter. Dann ließe sich auch das vermeiden. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Trotzdem, meine Position ist ganz klar, Thema nicht benennen, sondern irgendwie nur allgemein einladen und sagen, warum es wichtig ist, dass man teilnimmt.
Die Möglichkeit mitzugestalten weckt Verständnis für politische Entscheidungsprozesse und für Politikerinnen und Politiker, wie Detlef Sack von der Uni Wuppertal berichtet.
Je mehr man suchen muss nach Kompromissen, umso höher ist hinterher die Wertschätzung für die Politiker, weil die Bürger und Bürgerinnen in diesen Beteiligungsprozessen kapieren, wie schwierig das ist, Kompromisse zu finden.
Ja, auch hier gefällt mir der Fokus so gar nicht, als ob es darum ginge, dass die Bürger in dem Verfahren lernen sollten, wie schwer es doch Politiker haben. Und es ist natürlich auch eine starke Verzerrung. Also Politik, die von Bürgern gemacht wird, lebt nicht von Kompromissen, gibt gar keine Notwendigkeit dafür, sondern Kompromisse brauchen wir ständig, weil Politiker miteinander verhandeln. Und da ist es eben ein Geben und Nehmen. Man schaut, wie man sich zum Beispiel ganz normalerweise in einer Koalition einig wird. Jede Partei, die zwar Teil der Regierung ist, aber trotzdem ihr Eigenleben hat und ihr eigenes Profil haben will, muss sich irgendwie darstellen und muss irgendetwas fordern. Und die andere Seite will sich davon abgrenzen und dann kommt es zu Kompromissen. Ich gebe dir dies und du gibst mir dafür das. Das ist aber überhaupt nicht das Verfahren, wie Bürger normalerweise miteinander etwas aushandeln. Wir müssten dabei vielleicht nochmal ganz kurz überlegen, um was geht es dabei überhaupt, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, nämlich meiner Ansicht nach können überhaupt nur, und das ist überhaupt nicht im Blick in den allgemeinen Debatten, meiner Ansicht nach können überhaupt nur Betroffene miteinander sprechen und nicht Nicht-Betroffene. Also ich darf, wenn ich in Bochum lebe, aus guten Gründen nicht über die Stuttgarter Fußgängerzone beraten. Das leuchtet irgendwie jedem ein. Aber nur weil ich in Stuttgart lebe, muss ich davon ja auch noch nicht betroffen sein. Bin ich vermutlich, weil ich Steuerzahler bin, im Zweifelsfall über bestimmte indirekte Steuernabgaben, Umverteilungen und so weiter. Aber wir müssen uns bei allen Fragen immer genau damit beschäftigen. Ich bringe das immer auf diese Formel, wer will was, von wem, wofür, wie, warum. Also abgekürzt als V wie 7, weil ein V und 7 mal W da drin vorkommen, wenn wir es umbauen. Von wem will wer was, wofür, wie, warum? Und ich muss immer diese Fragen beantworten. Ich brauche also erstmal den einen, der überhaupt etwas will, oder eine Gruppe, die muss sich zu erkennen geben. Und sie muss dann nicht nur sagen, was sie will, sondern sie muss vor allen Dingen auch erstmal sagen, von wem sie das eigentlich möchte. Wir müssen also genau benennen, von wem will ich was? Will ich von jemandem Geld oder will ich irgendwelche Zugeständnisse von ihm haben oder um was geht's? Will ich Land haben? So, von wem? Wofür will ich das Ganze? Klar, ich muss das auch muss begründen. Und dann kommt das Entscheidende, wie will ich das haben? Nämlich nicht durch Gewalt und Zwang, sondern wie in jedem zivilrechtlichen Vertrag, ich muss ihm dafür was anbieten, dem anderen. Ich muss ihm irgendwie, und das hat nichts mit einem Kompromiss zu tun, sondern ich muss sagen, pass mal auf, dafür, dass ich das von dir will, kriegst du Folgendes. Und dem kann man dann nur widersprechen, wenn es eben, ja, wie soll man sagen, nach bestem Wissen und Gewissen nicht zu vertreten ist, wenn da jemand eben übervorteilt wird oder so. Also ich werde mich damit nochmal hier irgendwann sicherlich ausführlicher beschäftigen, aber wir müssen ganz klar kriegen erstmal, dass es nicht darum geht, dass einfach eine irgendwie ausgeloste Gruppe über andere Menschen entscheidet. Also zum Beispiel klassisch irgendein Verbot fordert, sondern dann muss sie schon hergehen und tatsächlich mit diesen, denen sie etwas verbieten will, sich ins Benehmen setzen und muss mit denen verhandeln. Und das Ergebnis wird kein Kompromiss sein, sondern das Ergebnis, wie auch sonst zwischen Menschen, wird ein Deal sein oder er kommt halt nicht zustande. Und das ist etwas anderes.
Bettina Kohlrausch erforscht unter anderem für die Hans-Böckler-Stiftung, wie Mitgestaltungsmöglichkeiten Arbeitsprozesse verändern. Sie hat herausgefunden, dass Menschen, die mitbestimmen können, auch weniger Angst vor Veränderungen haben.
Wir haben auch gesehen, dass Menschen, die berichten, dass sie zum Beispiel darüber mitentscheiden können, wie digitale Technologien eingesetzt werden im Arbeitsplatz, die haben auch weniger Befürchtungen in Bezug auf die Digitalisierung.
Es ist jetzt natürlich schwierig, aus so einem kurzen Zitat irgendwas ableiten zu wollen, aber man kann das einfach mal als Vorlage nehmen für einen Hinweis auf möglicherweise grundsätzliche Probleme. Also es ist ja gerade kein Qualitätsausweis, wenn Menschen in einem Verfahren dann plötzlich genau dem zustimmen, um was es hier geht. Das kann natürlich sein, es kann richtig sein, dass man sagt, aha, da habe ich Sachen vorher nicht gewusst oder da war ich falsch informiert oder so. Aber es besteht immer an so einer Stelle auch die große Gefahr der Vereinnahmung, man könnte das auch etwas brutaler der Korrumpierung nennen. Also ich sage es mal aus einem anderen Beispielzusammenhang, wo wir es mit solchen angeblichen Vertretern der Zivilgesellschaft zu tun haben, das sind die ganzen Rundfunkräte. Also wo Vertreter von verschiedensten Verbänden und Organisationen und auch von Parteien sitzen und die Geschicke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mitgestalten sollen. Ähnlich ist es dann übrigens auch bei den Medienräten für den privaten Rundfunk. Da ist es schon so, dass sich wohl viele Vertreter sehr identifizieren mit der Institution, die sie hier eigentlich kontrollieren sollen, also zum Beispiel mit dem ZDF oder mit dem RBB oder irgendeinem anderen Sender. Sie fühlen sich geschmeichelt, dass sie hier mitmachen dürfen, dass sie hier eine wichtige Stimme haben. Sie fühlen sich zum Teil als Vertreter dieser Organisation, was sie gar nicht sind, aber strukturell wird es halt so eingebunden, ne? Da gibt es ein Gremienbüro und so weiter. Also das heißt, dass ich dann eine bestimmte Art von Zustimmung bekomme, dass ich sozusagen einem Anliegen jetzt mehr abgewinnen kann, als ich das vorher getan hätte, ist an sich noch überhaupt gar kein Qualitätsausweis, sondern ich muss gerade da in der Evaluation kritisch prüfen, dass es keine Beeinflussung gab, kein Drängen in irgendeine Richtung. Konkret wurden die Dinge, die man sonst als Vorbehalte nennen kann, wurden die Kritikpunkte auch fair und genauso umfänglich, wie es notwendig ist, eingebracht. Also wer in einem Verfahren mitwirkt, in dem es irgendwie um Digitalisierung von Arbeit geht, der darf selbstverständlich hinterher die Digitalisierung noch viel mehr ablehnen, als er es vorher vielleicht getan hat oder hätte oder vielleicht hat er es vorher auch gar nicht abgelehnt. Also das heißt, das Ergebnis muss ja gerade offen sein, ne?
Ob in der Wirtschaft oder in der Politik. Entscheidend ist dabei auch, dass die Verantwortlichen Anregungen von Bürgern und Mitarbeiterinnen ernst nehmen und aufgreifen, damit die Beteiligung nicht zum Feigenblatt wird.
Ja, der Gefahr, dass ein Bürgerrat als Feigenblatt gesehen wird oder genutzt wird, habe ich ja nun gerade auch deutlich gemacht. Dem ist völlig zuzustimmen. Wenn Sie die gesamte Sendung hören, die ich hier deutlich gekürzt habe, dann wird es aber meiner Ansicht nach nicht wirklich gut herausgearbeitet. Also es wird eben diese Frage, wie ist mit den Ergebnissen des Bürgerrats umzugehen, die wird gar nicht in der notwendigen Tiefe verhandelt. Und somit bleibt natürlich sozusagen die Gefahr, dass das Ganze nur eine Alibi-Veranstaltung war, nur ein Feigenblatt, bleibt immer bestehen. Also das ist die Kernfrage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Was soll mit den Ergebnissen passieren? Und wenn das vorher nicht klar ist, dann brauche ich das Ganze auch nicht machen. Es darf eben gerade nicht davon abhängig sein, wie das Ergebnis ausfällt. Nach dem Motto, sagen die Bürger genau das, was die Politik auch schon vorhatte, dann sagen sie, toll, danke, dass ihr uns so tolle Impulse gegeben habt und wir machen das so. Und setzen sie andere Schwerpunkte, lehnen sie etwas ab, dann sagt man, naja Gott, es war ja nur so ein unverbindliches Bürgerforum irgendwie.
Ernst nehmen, aufgreifen. Ein großer Teil der Arbeit kommt also erst nach einem Bürgerrat auch. Sonst kann es schnell nach hinten losgehen. Denn Menschen merken ziemlich schnell, wenn sie nur pseudo-beteiligt werden. Jemand, der da eine ja sehr ambivalente Erfahrung gemacht hat, das ist Marius Niederastroth.
Die Teilnahme war eine tolle Erfahrung für mich. Die bereue ich auch nicht. Ich fand auch, da in dem Bürgerrat habe ich mich sehr wohl gefühlt, habe ich mich respektiert gefühlt, hatte auch das Gefühl, dass ich gehört werden will, dass ich relevant bin.
Marius Niederastroth war 2019 im Bürgerrat Demokratie dazu, was getan werden könnte, um die demokratischen Prozesse hier in Deutschland zu stärken. Und die Beteiligung selbst, die war für ihn super. Aber dann kommt sein Aber. Nämlich, wenn es darum geht, was macht die Politik denn jetzt daraus? Wie läuft es danach?
Naja, also ich habe jetzt einfach viel mehr mit Politikern und Politikerinnen gesprochen. Besonders halt zu dem Thema Bürgerrat, weil mich das halt nach meiner Teilnahme interessiert hat. Und die Ergebnisse, wie das dann aufgenommen wurde und wie das aber halt auch wieder nach darüber kommuniziert wurde, sind halt für mich ja enttäuschend. Also das ist gerade bei bestimmten Parteien, die das Thema auch in ihrem Wahlprogramm haben, wie dann die einzelnen Abgeordneten dann darüber kommunizieren.
Viele Politiker würden sich dann am Ende eben doch nicht dafür interessieren und einsetzen. Marius Niederastroth sagt, er informiert sich jetzt mehr, engagiert sich auch mehr, auch ehrenamtlich. Aber sein Vertrauen in das System Politik, das wurde nicht so gestärkt, weil er da jetzt einfach mehr hinschaue.
Dass ich halt jetzt ein Thema habe, wo ich die Kommunikation genau verfolgen kann, wo ich sozusagen weiß, wie die Standpunkte ist und so. Und dann ist das aber in den Parteien selber und in den Fraktionen und bei den Politikern und Politikerinnen so wirr mit der Kommunikation oder so, dass ich mir denke, so ja, also es wird nicht für mich kommuniziert, sondern es wird einfach nur für die eigene Anhängerschaft, für die eigene Blase kommuniziert. Und wenn ich da nicht drin stecke, dann kann ich das nicht nachvollziehen und dann bin ich eher verwirrt und frustriert von der Kommunikation.
Ja, die Probleme, die hier benannt werden, sind zwar tatsächlich weit verbreitet, aber lassen sich meiner Ansicht nach gerade an diesem ersten Bürgerrat zur Demokratie nicht aufhängen. Denn dieser Bürgerrat war nicht von der Politik eingesetzt, sondern von der sogenannten Zivilgesellschaft selbst. Das heißt, hier gab es von vornherein gar keine Zusage der Politik, sich irgendwie an diesen Ergebnissen zu orientieren. Es gab keinen Auftrag. Die Politik selber hatte diese Frage nicht gestellt. Ich meine, Politiker sollten zwar sich grundsätzlich dafür interessieren, was die Bevölkerung so denkt und was sie entwickelt, aber ausgerechnet hieran jetzt sozusagen aufzuhängen, naja, die Politik hat daraus dann nichts Vernünftiges gemacht, ist natürlich etwas schwierig. Die Politik würde auch nicht die Fragestellung im Moment wohl in Auftrag geben, zulassen, ob besser Bürgerräte statt der Parlamente mit Berufspolitikern arbeiten sollten. Ne? So, also von daher muss man sagen, die Politik war jetzt hier gerade nicht im Zuge. Was er vielleicht nicht so wahrnimmt, ist, welche Wirkung das Ganze hatte. Denn natürlich ist dadurch die Methode Bürgerrat gesetzt worden. Dadurch ist plötzlich das Interesse in der Öffentlichkeit erwacht. Und da muss man natürlich schon sagen, das ist sehr beeindruckend. Denn schließlich gab es bereits 50 Jahre lang die Planungszellen mit Hunderten von Verfahren. Dafür hat sich die Politik wenig interessiert und die Medien haben sich noch viel weniger dafür interessiert. Es gab unter anderem eben das Buch von David van Reybrouck, das zwar ein weltweiter Bestseller wurde und das in den Feuilletons doch sehr, sehr wohlwollend aufgenommen wurde, aber das null Konsequenzen hatte. Das heißt, das Losen galt die ganze Zeit als irgendwie spinnerte Idee. Ja, kann man so intellektuell mal durchdenken, aber sonst nicht. Und seit 2019 ist es plötzlich zu einer Methode geworden, mit der sich viele beschäftigen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier immer wieder sage, wir sind an einem ganz heiklen Punkt. Die Methode gilt jetzt als so gesetzt, wenn die nicht gut ist, dann wird die Politik sagen, naja, seht ihr, wir haben es jetzt mal probiert mit Bürgern direkt irgendwie, dass die was selber beraten sollen und dann Empfehlungen machen, hat aber nicht funktioniert, also lassen wir das Ganze wieder. Und dann wäre sozusagen der Schuss nach hinten losgegangen, dann hätten wir der ganzen aleatorischen Idee einen Bärendienst erwiesen.
Sehen wir das also mit den Bürgerräten vielleicht durch eine viel zu rosarote Brille aktuell? Sind sie am Ende gar kein so gutes Instrument für mehr Beteiligung, für stärkere demokratische Prozesse, sondern ja, eher ein Feigenblatt? Jemand, der auch zu diesen Fragen arbeitet, zu den Verheißungen der liberalen Demokratie aus Perspektive der Bürgerinnen und Bürger. Das ist Alexander Wuttke, Politikwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und wir haben für diese Systemfragenfolge miteinander gesprochen, zusammengeschaltet zwischen Köln und München. Hallo, Herr Wuttke.
Schönen guten Tag.
Herr Wuttke, wenn Sie auf diese ganze Diskussion schauen, es geht ja im Moment auch viel um Bürgerräte, würden Sie sagen, die ist mit ziemlich vielen Wünschen und Versprechungen aufgeladen?
Ja, das ist so. Die Idee der Bürgerräte ist ja schon recht alt, aber hat Fahrt aufgenommen eigentlich erst nach dem Brexit und Trump, als wir gemerkt haben, irgendwas läuft da nicht rund in unserer Demokratie. Lasst uns Demokratie nochmal neu denken. Aber gerade weil das vor dem Hintergrund von Trump und Brexit passiert ist, war das auch ein Moment, als es ein Misstrauen gegen das Volk gab. Die Frage, ob das Volk überhaupt richtige Entscheidungen treffen kann. Und Bürgerräte sind ein wenig Ausfluss dieser Spannung zwischen einerseits das Volk stärken zu wollen, andererseits Misstrauen gegenüber dem Volk zu haben. Und das zeigt sich ein wenig in Bürgerräten neben dem zweiten Problem, dass es eine ungelöste institutionelle Verzahnung zwischen Bürgerräten und Parlament gibt. Und das sieht man dann auch mitunter in der Praxis eines Bürgerrats.
Professor Wuttke benennt hier leider nicht Ross und Reiter. Wer misstraut denn hier dem Volk oder wer misstraut dem Wähler? Der unterlegene Teil jeweils oder die Politik oder die Journalisten oder die Wissenschaft? Also die beiden Beispiele, die er nennt, finde ich, haben nun auch gerade gar nicht sehr viel mit Bürgerräten zu tun. Stimmt auch der zeitliche Zusammenhang nicht wirklich. Also die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, also seine erste Wahl, war knapp, ja, aber in Demokratien sind Wahlen häufig knapp. Und auch das sogenannte Brexit-Referendum da vom 23. Juni 2016, nachdem dann das Vereinigte Königreich, Großbritannien und Nordirland aus der EU austreten sollte, war auch eine knappe Entscheidung. Aber es war eine Entscheidung der Bevölkerung. Und also da gab es erstmal gar nichts dran zu deuteln, denn dann müsste man ja eher sagen, wir schaffen solche Referenden ab. In Deutschland haben wir sie bekanntermaßen gar nicht auf Bundesebene. Also das Misstrauen, das er hier sieht, ist ja eher aus der Bevölkerung gegenüber der Politik. Dass die Bevölkerung sagt, wir kommen mit unseren Themen nicht durch oder ihr entscheidet über unsere Köpfe hinweg. Also das ist eigentlich die Perspektive, die zu solchen Bürgerräten führt. Neben der, dass die Politik selber sagt, okay, wir kommen hier in unserem Parteienzirkus nicht voran, wir verhaken uns und es ist für uns eine Entlastung, wenn wir die Bürger das mal selber entscheiden lassen und wir dann hinterher einfach auch sagen können, naja gut, wir können dann sozusagen unserer eigenen Klientel jeweils sagen, dummes Ergebnis, aber wir haben es ja nicht zu verantworten. Das ist ein anderes Problem. Also mir fehlt hier einfach deutlicher zu sagen, von wem wird eigentlich da Misstrauen ausgesprochen, wenn es das denn da geben soll.
Oder sind jetzt gleich mehrere Ebenen? Also eine fehlende Verzahnung. Wir haben eben schon gehört, es machen auch gar nicht alle mit, obwohl eigentlich mehr Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden sollten. Könnten Sie das mal sortieren, was die verschiedenen Ebenen sind, wo es dann wirklich drauf ankommt, wenn es denn funktionieren soll?
Ein Problem, das wir haben, ist, wer macht dann da eigentlich mit? Und das zweite Problem ist, unter denen, die mitgemacht haben und eine Entscheidung getroffen haben, was wird eigentlich aus dieser Entscheidung? Und das sind zwei große ungelöste Probleme des Bürgerrats.
Und gibt es da Ansätze, das zu lösen? Beobachten Sie das oder ist das eher alles hilflos im Moment?
Eine Möglichkeit wäre zu sagen, Bürgerräte sprechen nicht über die großen Fragen unserer Zeit, wie beispielsweise die deutsche Außenpolitik oder die Zukunft der Ernährung, sondern ganz spezifisch weisen wir ihnen eine Rolle zu, die dann aber eher klein in einer Nische vielleicht sogar ist, nämlich zum Beispiel in solchen Fragen, wo Parlamentarier einem gewissen Interessenskonflikt unterliegen, wo also systemimmanent die parlamentarische Demokratie Probleme hat, wie beispielsweise bei der Frage, wenn Politiker entscheiden müssen, wie viel Gehalt bekommt eigentlich ein Politiker. Das ist offenkundig ja ein Problem, dass das Politiker selbst entscheiden oder dass Parteien über Parteienfinanzierung entscheiden. Ist natürlich nicht optimal. Das läuft gar nicht schlecht in unserer repräsentativen Demokratie momentan, aber eigentlich institutionell nicht optimal. Warum lassen wir solche Fragen, wo es solche Interessenskonflikte der repräsentativen Parlamentarier gibt, nicht von Bürgerräten entscheiden? Die können doch entscheiden, wie viel eigentlich solche Politiker bekommen sollen oder wie eigentlich die Parteienfinanzierung in Deutschland aufgebaut sein soll.
Ja, die Beispiele, die Wuttke hier nennt, sind natürlich altbekannt und schon lange in der Diskussion, also unter anderem schon von Hubertus Buchstein vorgeschlagen, dass solche Loskammern genau da arbeiten sollen, wo die Politiker selber befangen sind, wo es um sie selber geht. Allerdings würde ich das jetzt nicht gerade für Nischenthemen halten, sondern stattdessen vielmehr tatsächlich, ja, Nischenthemen sind das Richtige für solche Bürgerräte. Nämlich alle kleinen Detailfragen, also etwa im Strafrecht, wie viel Gefängnis oder Geldstrafe soll es für irgendetwas geben, welche Dokumentationspflichten hat ein Pflegeheim und so weiter und so weiter. Warum? Naja, zunächst einmal, weil ich zu diesen Detailfragen nie als Bürger, als Wähler irgendetwas entschieden habe. Denn das steht in keinem Parteiprogramm drin, das sowieso nur wenige lesen. Es war kein Thema in den Medien und so weiter. Und plötzlich muss aber da etwas bearbeitet werden. Und dann läuft der parlamentarische Prozess einfach nach den Mehrheiten, die halt bei der letzten Wahl zustande gekommen sind. Und dann, ja, kommt es tatsächlich zu Kompromissen. Aber gerade für all solche Detailfragen wären Bürgerräte gut. Das sind nämlich alles Dinge, wo sie nie jemanden wirklich legitimiert haben, stellvertretend für ihn das zu entscheiden. Ich gebe Professor Wuttke vollkommen recht, dieses Großthema wie jetzt Ernährung im Wandel ist für den Bürgerrat in der Form sehr, sehr, naja, mindestens schwierig. Also ich halte es für ungeeignet. Man hätte das in viele einzelne Bürgerräte aufteilen können mit Detailfragen, sodass man da auch wirklich mal weiterkommt und man sich zu denen auch in der nötigen Breite dann informiert hätte mit allem Pro und Contra und mit allen Auswirkungen, Nebenwirkungen, die so etwas hat. Aber das ist dann nicht erfolgt. Und schwammige Themen wie Deutschlands Rolle in der Welt und so weiter, ja, die sind natürlich nicht geeignet dafür. Warum? Hier geht es gerade nicht darum, eine Empfehlung abzugeben, sich zu entscheiden zwischen Lösung A, B oder C, sondern irgendwie was selber zu formulieren, zusammenzubasteln aus ein paar Impulsen oder so. Da drin liegt überhaupt nicht die Stärke solcher doch dann relativ kleinen, ausgelosten Gruppen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie, es gibt da eigentlich zwei Straßen. Das eine sind schon die etablierten Strukturen der repräsentativen Demokratie, wo wir über Ernährungsfragen und Ähnliches reden und ja eigentlich Institutionen vorhanden sind.
Hier ist mir jetzt die Moderatorin Katrin Kühn etwas zu allgemein, wenn sie das sagt, wenn ich es so richtig verstehe. Ja, es gibt Themenfelder, da reden wir schon mit und dann gibt es andere, da reden wir nicht mit. Ja, wer ist denn hier wir? Wer redet denn damit? Also, dass irgendwas irgendwo mal in den Medien vorkommt, kann es ja wohl nicht sein. Also ein echtes Deliberationsverfahren ist mir hier nicht bekannt. Und wie das Ganze dann rückgespiegelt werden sollte an die Politik, also wenn wir davon ausgehen, die Gesellschaft berät das Ganze irgendwie miteinander, also so ein Globalthema wie Ernährung. Und dann kommt das bitte wie in die Politik zurück bislang? Also das sehe ich nun gerade überhaupt nicht. Da ist das leider ein bisschen im Wolkigen geblieben.
Und dann gibt es Felder, in denen so ja vieles brach liegt und vielleicht es gerade gut wäre, wenn Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Warum wird denn darüber so nicht diskutiert? Also warum setzen wir Bürgerräte auf die großen Fragen an und nicht auf die ungeklärten? Was haben wir denn da für eine Lage?
Das ist ein guter Punkt, aber mit dem heutigen Tag ist nun vielleicht ja die Diskussion auch in dieser Hinsicht eröffnet. Das Schöne an Bürgerräten ist ja, dass sie wieder die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich diese Idee der Demokratie, Selbstregierung und dergleichen gestalten? Und das war nun ein innovativer Vorschlag, den wir bisher nicht ausprobiert haben. Und das muss man auch Demokratie-Innovationen vielleicht zubilligen, dass sie nicht von Anfang an gut funktionieren, nicht optimal sind, nur dass wir immer wieder auch lernen müssen, wie gestalten wir Demokratie eigentlich am besten? Und vermutlich sind wir jetzt gerade in diesem Lernprozess.
Und da sagen Sie, wir müssten stärker auf die Themen schauen, um die sich Bürgerräte kümmern. Und ich frage jetzt noch dazu, ja, was ist denn mit den Menschen, die in den Bürgerräten drin sind? Wenn wir jetzt wissen, im Moment sind es vor allem ohnehin die schon, die mehr beteiligt sind. Ist das dann aktuell nicht alter Wein in neuen Schläuchen, also der vielleicht die Eliten ohnehin nur weiter stärkt?
Ja, das ist ein Problem des Bürgerrats, dass, wenn wir die Diagnose stellen, unsere Demokratie krankt eigentlich daran, dass wir ganze Schichten der Bevölkerung aus dem Mitentscheidungsprozess ausschließen oder die sich selber ausschließen, dann ist nicht völlig klar, dass Bürgerräte dieses Problem lösen können. Sie sind insofern besser als unsere bisherigen Modelle, weil sie aktiv zugehen, weil sie Menschen sofort zeigen, du bist hier gefragt, du kannst einen Unterschied machen. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir bestimmte Ungleichheiten reproduzieren. Und insofern ist das nicht die Lösung auf das Problem von ungleicher Partizipation in unserer Demokratie offenbar.
Ja, auch hier muss ich nochmal widersprechen, denn das Ziel bleibt eben nicht, dass wir einfach mehr Leute beteiligen, damit sie sich irgendwie wohlfühlen. Die Aufgabe von solchen Bürgerräten ist doch die, dass wir Entscheidungen treffen oder sie zumindest empfehlen. Und warum tun wir das? Weil die Politik es nicht in der Form macht, nicht so hinbekommt, weil sie zu sehr in ihren Parteien, Logiken und Korsetten und so weiter drinsteckt. Denn umgekehrt gesagt, wenn das Ergebnis hinterher genau das ist, was die Politik auch machen würde, ja, dann braucht man den ganzen Aufwand natürlich nicht. Also das wäre ja geradezu grotesk, dass das dann wirklich nur dazu dienen soll, uns irgendwie mal ein bisschen Bauch zu pinseln, damit wir denken, ach na, jetzt haben wir auch mal mitgewirkt oder so. Nein, das wollen zu Recht ganz viele nicht. Das heißt, es ist eine Notlösung letztendlich, dass man eben sieht, okay, die Abgeordneten, egal auf welcher Ebene, die können nicht alle Themen so bearbeiten, wie wir uns das wünschen. Oder da bleiben viele Aspekte unberücksichtigt und das wollen wir korrigieren. So, und dann muss man wieder sagen, der Maßstab ist doch nicht ein irgendwie geartetes Ideal, sondern der Vergleichsmaßstab ist immer die bisherige Politik. Und da ist eben jeder Bürgerrat wesentlich vielfältiger, als es ein Parlament ist. Selbst als es jeder Ortsbeirat ist, der noch so klein ist. Auch dort haben wir bestimmte Selektionsmechanismen natürlich. Wer macht dort mit? Ich muss ja schon normalerweise in einer Partei sein oder meinetwegen in irgendeiner Bürgerliste manchmal auch. Aber schon da habe ich eine ganz starke Selektion. Welches Eigeninteresse habe ich denn, dass ich mich da zum Beispiel in der Kommunalpolitik engagiere? Und die Bürgerräte brechen das auf, weil hier plötzlich Leute gefragt werden, die sich darum nicht beworben haben. Und ja, es gibt jetzt noch die Selbstselektion. Und da können wir dann viel drüber diskutieren, wie weit wir die verringern können und ob man sie nicht sogar auf Null verringern müsste oder tendenziell Richtung Null, indem es dann eine Teilnahmepflicht gibt. Aber das ist eine eigene Debatte. Viel wichtiger, sage ich ja immer wieder an der Stelle, ist, weil der Vergleich eben ist, wir sind hier schon wesentlich vielfältiger, als es die Politik nur ist. Viel wichtiger ist deswegen die Input-Seite. Also das, was an Positionen eingetragen wird, was die Bürgerräte zu berücksichtigen haben, worüber sie zu diskutieren haben. Denn da wird es ja immer Gruppen geben, die nicht im Bürgerrat sind oder selbst wenn sie anteilsmäßig dort vertreten wären, sie völlig untergehen würden. Also das geht los mit Gefangenen, die nicht da sind. Das geht weiter mit Bettlägerigen. Das sind Kinder und so weiter. Auch Millionäre, ganz nebenbei bemerkt, werden sich in einem ausgelosten Bürgerrat nicht finden. Aber wenn diese Perspektiven wichtig sind, weil ich erinnere an meine VW7-Fragen, weil wir zum Beispiel von denen etwas wollen, dann müssen die eben berücksichtigt werden. Aber da ist es nicht wichtig, ob dann irgendwie einer von 160 in diesen ausgelosten Bürgern vertreten ist, sondern dann muss derjenige auf der Input-Seite sitzen. Und das wird mir viel, viel eher gelingen, da immer Einzelne zu finden, Vertreter zu finden und sie zur Not auch über eine anwaltliche Rolle vertreten zu lassen. Also das Stichwort, was Herr Renn vorhin da hatte mit seinen Fokusgruppen. Also die Möglichkeit werde ich immer haben, dort alle unterzubringen. Aber wie gesagt, das ist die Input-Seite in dem ganzen Verfahren. Und es geht nicht darum, dass wirklich exakt die Bevölkerung repräsentiert ist in der Losgruppe. Aber sie ist wesentlich vielfältiger, als wir es sonst in der Politik haben. Und sie ist vermutlich auch schon vielfältiger, als wir es bei der Wahlteilnahme haben. Das nochmal deutlich zu machen, wie wichtig dieses ganze Beratungsverfahren ist und warum es eben nicht mit einer Meinungsumfrage getan ist. Die Bürger beraten ja miteinander. Und das unterscheidet sich eben elementar von dem, dass ich sage, nennen wir doch einfach mal deine Position zu etwas. Hier werde ich konfrontiert mit den verschiedensten Aspekten. Hier muss ich mich mit den anderen austauschen. Natürlich wirkt die Gruppe hier auch ein Stück weit mäßigend. Ja? Ich sitze halt 4 anderen Menschen gegenüber, also jetzt im Planungszellenmodus, sonst vielleicht 8, 9, 10 anderen Leuten. Da kann ich nicht einfach sozusagen meine, ja, nennen wir mal dieses Wort Stammtischparole raushauen. Aber das gilt für alle Seiten. Es wird immer gerne so getan, als ob das sozusagen nur disziplinierend wirkt auf die Pöbler, die wir da auf Facebook haben oder so. Nehmen wir so ein Schlagwort wie Asyl und Kriegsflüchtlinge zu beherbergen oder so. Natürlich wird in dieser Gruppe derjenige, der vielleicht gerne mal irgendwo in Social Media einen raushauen würde und sagt, lasse doch alle verrecken, wird das hier möglicherweise schon seinen 4 anderen nicht ins Gesicht sagen. Und er wird es ganz anders formulieren, auch wenn er irgendwie so sagt, ich wüsste nicht, warum mich das irgendetwas angeht. Und dann wird man das miteinander besprechen. Aber das Gleiche gilt eben auch für die andere Position jetzt hier, die eben zwischen extrem sagen würde, Grenzen auf, lasst alle rein. Das kann ich auch wunderbar einfach mal so irgendwo behaupten, solange es mich nicht betrifft. Wenn ich jetzt aber in dieser Gruppe sitze und mich dann jemand fragt, ja gut, machst du deine Wohnung auf, machst du dein Haus auf, willst du so und so viele Leute bei dir unterbringen, dann wird es vielleicht schon schwieriger. Und dann sieht man erstmal, aha, okay, wir diskutieren ja hier gerade nicht irgendwas Abstraktes, sondern wir müssen miteinander nach einer Lösung suchen für eine klare, gut formulierte Frage, zu der es eben verschiedene, ebenfalls vorgegebene Lösungsmöglichkeiten gibt oder Entscheidungsmöglichkeiten gibt. So, und in all diesen Punkten sind wir schon heute in diesen Losverfahren wesentlich besser aufgestellt, als es die Politik ist. Und das kommt mir hier deutlich zu kurz. Verbessern können wir noch vieles, müssen wir vieles, aber das Verfahren selber ermöglicht jetzt hier schon wesentlich mehr Aspekte zu berücksichtigen und vor allen Dingen, wenn wir uns eben klar machen, dass wir nicht über andere einfach entscheiden dürfen, dass es nicht um die Mehrheitsherrschaft geht, die letztendlich ja wieder nur eine Herrschaft wechselnder und geradezu willkürlicher Mehrheiten wäre, dann kommen wir zu tragfähigen Lösungen. Ich betone noch einmal, als ich das mit Jugendlichen ausprobiert habe, in der ersten Runde waren die alle 14 bis 17 Jahre alt, da haben die sich von Anfang an verstanden als Vertreterinnen und Vertreter der Jugend. Das war allen klar, ne, dieses ganze Verfahren. Und sie haben entsprechendes mitbedacht. Und in den Diskussionen war das so am Rande dann zur Verfolgung. Man konnte es auch hinterher in den Empfehlungen lesen. Also da ist sozusagen schon viel, viel mehr Diversität drin, als wir das in jedem Parlament oder sonst wo haben.
Aber die Grundlage, die stimmt schon, dass Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, eine Stimme zu haben, dass das ein Schutzschild gegen Populismus und Extremismus ist, die Beteiligung.
Ja, genau. Wenn das so ist, dass wir Demokratie verstehen als Selbstregierung und dergleichen, dann ist es natürlich auch wichtig für diejenigen, die sich da selbst regieren, dass sie auch das Gefühl haben, ich bin hier gefragt. Ich kann auch wirklich mitentscheiden über die Regeln, die mich dann betreffen. Und diese Zielrichtung ist insofern richtig und sinnvoll, weil sich ansonsten Menschen abwenden, wenn sie das Gefühl haben, dass andere eigentlich über sie entscheiden. Denn dann ist diese Grundidee der Demokratie eben nicht mehr gegeben, dass nicht andere über unser Leben entscheiden, sondern eben wir selber. Ein Problem ist aber auch, weil wir eben Menschen sind, sind wir mehr als nur politische Tiere, mehr als nur Mitglieder eines demokratischen Gemeinwesens, sondern wir sind vielleicht auch Mitglieder eines Sportvereins, Mitglieder einer Familie, Arbeitskollegen, und in all diesen Rollen haben wir enorm viele Aufgaben, und diese Aufgaben, sich mit Politik auseinanderzusetzen, ist nur eine von vielen. Und kluge demokratische Institutionen sind dann auch so, dass sie Menschen dort abholen, wo sie sind, dass sie Menschen zum Beispiel, die sagen, ich habe nur abends 20 Minuten die Gelegenheit oder Lust, mich mit Demokratie auseinanderzusetzen oder demokratisch einzubringen, dass wir unsere Institutionen so aufbauen, dass man zum Beispiel digital sich dann auch einbringen kann, wenn man nach dem ganzen Arbeitstag und nach der ganzen Familie eben Lust hat, jetzt mal kurz was zu machen.
Also nichts dagegen, dass sich jemand am Abend mal 20 Minuten irgendwie mit Politik beschäftigt, Petitionen unterschreibt oder sonst irgendetwas. Aber bitte, mit aleatorischer Demokratie darf das nichts zu tun haben. Also da reden wir gerade von völlig verschiedenen Dingen. Hier geht es überhaupt nicht um die Lust, und hier geht es nicht darum, das in kleine Häppchen zu verpacken, damit ich eben neben all dem, was ich sonst noch Stressiges zu tun habe, meinen Sportverein und pipapo, abends auch nochmal 20 Minuten mich digital irgendwo kurz reinschalte. Nee, um Gottes Willen nicht. Es geht ja gerade darum, dass ich entlastet werde von diesen ganzen politischen Beratungen, außer dass ich einmal auch irgendwie ausgelost werden könnte. Dann bin ich kurzzeitig belastet. 4 Tage, maximal 5 Tage. Die brauche ich dann aber auch. Aber dann ist auch wieder gut. Dann bin ich ja wieder entlastet. Dann brauche ich mich auch gar nicht ständig mit Petitionen beschäftigen und mit allem möglichen anderen Kram, weil ich mir relativ sicher sein dürfte, wenn es gut läuft, dass andere sich mit all diesen Fragen ja schon beschäftigen und dass es nicht darum geht, dass noch eine Unterschrift mehr irgendwo draufkommt, weil es einfach genügt, dass da irgendwo sich Leute zu Wort gemeldet haben und das in solchen aleatorischen Verfahren dann auch zur Sprache kommen wird, eben auf der Input-Seite wieder. Also jetzt hier sozusagen zu sagen, wir brauchen eine möglichst bequeme Form, nein, ganz bestimmt nicht. Und es fehlt uns auch noch eine vernünftige Begleitforschung, wie weit das überhaupt digital sinnvoll möglich ist. Ich selber habe auch schon digitale Bürgerräte jetzt gemacht. Es sind deutliche Unterschiede zu merken da drin natürlich. Es fehlen einfach die Gespräche zwischendurch in den Kaffeepausen. Es fehlt die persönliche Begegnung und, braucht man ja nicht vertiefen. Wie weit sich das auswirkt, kann ich nicht sagen. Klar ist schon mal, dass Leute sich schneller ausklinken, mal kurz nebenher was anderes machen und so weiter. Das gibt es natürlich sonst, wenn man in Präsenz irgendwo tagt, so gar nicht. Wobei ich jetzt gerade auf einer Fachtagung auch die Diskussion gehört habe, dass es schon vorgekommen sein soll, dass Leute dann zu sehr mit ihrem Handy beschäftigt sind. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ja, dann müsste man vielleicht auch da Regeln festlegen und sagen, nee, das geht halt nicht. Wir sollen uns jetzt hier konzentrieren. Aber diese Art der Beteiligung ist ja in der Tat Arbeit und die muss es sein. Es geht ja eben nicht darum, einfach mal eine Meinung abzufragen. Das machen die ganzen Marktforschungsinstitute, die einen ständig auf dem Handy anrufen, per zufällig generierter Telefonnummer und so. Das wollen wir hier gerade nicht. Wir wollen, dass man sich hier ernsthaft mit einer klaren Frage beschäftigt oder mit mehreren Fragen zu einem kleinen Thema jedenfalls und dass man am Ende dieser festgelegten Beratungszeit guten Gewissens eine Empfehlung aussprechen kann.
Weil wir Menschen sind und manchmal auch, ja, uns einfach mal ausspannen wollen und manches dann zu viel wird. Sie forschen da ja auch ganz konkret zu, was kann denn passieren, wenn ich Menschen jetzt mit zu viel Beteiligung, ja, in Anführungszeichen überlade, dazu hohe Anforderungen stelle. Kann das auch negative Effekte haben?
Ja, grundsätzlich würde man ja sagen, aus einer demokratischen Überlegung heraus, mehr Mitbestimmung ist immer besser. Andererseits sehen wir eben aufgrund dieser Tatsache, dass wir ganz normale Menschen sind, eben auch, dass Menschen irgendwann sagen, ist das zu viel. In den USA ist ja beispielsweise die Wahlsysteme sind so ausgestaltet, dass man den Sheriff wählt, den Staatsanwalt wählt, die Schulboards wählt und viele andere Ämter auch noch wählt. Und es gibt zumindest einige leichte empirische Evidenz, die darauf hindeutet, dass diese Überfrachtung an politischen Angeboten eher dazu führt, dass sich Menschen dann zurückziehen und nicht teilnehmen wollen, sondern überfordert sind. Auch in Deutschland sehen wir tatsächlich bei Wahlen zu Krankenkassen, zu Hochschulparlamenten und all diesen anderen Nebenwahlen nehmen Leute dann leider gar nicht mehr teil. Also insofern geht es nicht nur darum, immer mehr Angebote zu schaffen, sondern den Menschen die Angebote zu schaffen, die sie auch wirklich wahrnehmen wollen und manchmal auch zu akzeptieren, dass manchmal Menschen sagen, es ist gut, wenn andere entscheiden, darum möchte ich mich nicht auch noch kümmern.
Sagt Alexander Wuttke, Politologe und Demokratieforscher an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Ich widerspreche schon auch der These, mehr Mitbestimmung ist immer besser als weniger, denn es geht gar nicht darum, es geht nicht um Mitbestimmung. Das eigentliche Wort, er hat es selber auch vorher in seinem Beitrag schon erwähnt, ist das Selbstregieren. Also besser gesagt, das Selbstbestimmen. Ja, Demokratie ist die Selbstherrschaft. Und da kann ich alles für mich selbst entscheiden, sollte ich alles für mich selbst entscheiden können. Und überall da, wo ich auf andere angewiesen bin, wo ich von ihnen etwas will oder es eine Kooperation braucht oder so, muss ich eben mit denen verhandeln. Ich will auf gar keinen Fall überall mitbestimmen. Ich bin ja heilfroh, wenn das andere machen. Aber eben nicht in dem Sinne, dass ich einfach mal Vertreter gewählt habe, die dann 4, 5 Jahre lang zu jeder Frage entscheiden, wie sie gerade lustig sind, sondern in einem aleatorischen System kann ich mich ja darauf verlassen, dass einfach andere, die gerade ausgelost wurden, das machen. Ja? Die erledigen den Job ja für mich. Und da ist es überhaupt nicht wichtig, dass ich selber dabei bin, denn wenn das ganze Verfahren gut läuft, darf ich mich darauf verlassen, dass ich dort entweder die Einzelmeinung wäre, die sich demnach nicht durchsetzt, die einfach niemand überzeugen kann, dann ist auch wurscht, ob ich da mitmache oder nicht. Oder, wenn es eben richtig läuft, dann wird meine Position auch dort anteilig irgendwie vorkommen. Dass es vielleicht zu viele Wahlen gibt, Nebenwahlen hat er angesprochen, in den USA, aber wie auch bei uns, ja, keine Frage. Aber das spricht ja nun gerade nicht dafür, dass wir die Angebote, nennt er das, reduzieren, sondern wir müssen erstmal fragen, ob die Wahl überhaupt das richtige Verfahren ist oder ob wir nicht was anderes brauchen. Auch hier kann man bekanntlich losen. Wir können auch hier entweder wieder eine Gruppe losen, die dann groß genug sein muss, dass sie diesen Job vorübergehend wahrnimmt, also zeitlich eng limitiert. Es kann aber auch sein, dass es um einzelne Ämter geht, wo wir zwar einen gewissen Auswahlprozess haben, der kann aber auch professionell laufen, aber wir dann am Ende sagen, da haben wir jetzt 10 Kandidaten, 20, 30 für dieses eine Amt, das es braucht, und wir losen jemanden aus, anstatt dass wir ihn wählen und uns einbilden, dass wir aufgrund von wenigen rudimentären Informationen hier die beste Entscheidung treffen könnten. Also, und wenn wir schon das Ganze auch per Wahl machen wollen, dann können wir auch hier losen. Also statt die Grundgesamtheit wählen zu lassen, könnte ich natürlich auch bei solchen Verfahren sagen, ich lose eine entsprechende Gruppe aus, die sollte dann natürlich deutlich größer sein als die 160. Die kann sich die Zeit nehmen zu beraten und dann wählt sie stellvertretend für die anderen. Ja, also ein Studierendenparlament ist da ein bestes Beispiel. Da haben wir zum Teil Teilnehmerquoten, die sind so gering, dass es natürlich fernab jeder demokratischen Legitimation ist. Und das kann man anders machen. Und auch hier wäre über das Losverfahren mal nachzudenken.
Und wenn ich jetzt zum Ende dieser Systemfragen nochmal bündle, dann komme ich bei diesen Punkten an. Dass viel über Bürgerräte geredet wird, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir über unser demokratisches System diskutieren. Passt das eigentlich alles noch so? Was müsste sich ändern? Aber so wie es aktuell läuft, sind Bürgerräte eben oft auch noch more of the same. Also sie erreichen vor allem die Menschen, die ohnehin schon erreicht werden.
Mit Bürgerräten erreichen wir more of the same. Diesem Fazit kann ich mich nun gerade gar nicht anschließen. Ich hoffe, das habe ich schon deutlich gemacht. Bürgerräte sind bereits deutlich vielfältiger, als es jede normale Bürgerversammlung ist und was wir sonst so haben, wo eben einfach diejenigen kommen, die sich zu Wort melden wollen. Das ist hier nicht der Fall. Ja, es gibt die Selbstselektion bei der Zusage. Das wird dann zum Teil durch Schichtungen eben nochmal etwas ausgeglichen. Aber in jedem Fall haben wir so oder so eine wesentlich repräsentativere Gruppe. Das liegt ja alleine schon daran, dass ich hier eben nur zu befinden habe über Lösungen, die da sind. Deswegen bin ich ja so dagegen, dass Bürgerräte missverstanden werden als eine Art Ideenwerkstatt, wo ich eben sagen kann, oh, jetzt habe ich einmal die Chance, ja, jetzt kann ich ja irgendeine verrückte Idee hier vielleicht unterbringen und wenn ich redegewandt bin und so weiter, dann überzeuge ich ein paar Leute davon und das schafft sie in Empfehlung und dann habe ich auch noch die Erwartungshaltung, das wird so umgesetzt. Darum geht es ja gerade nicht, sondern es geht darum, dass man aus seiner Lebensperspektive heraus die Dinge beurteilt, mit anderen sich austauscht, das Für und Wider erkennt, merkt, wo man vielleicht falsch liegt, wo man andere Ansichten bislang so gar nicht kannte, nicht genug im Blick hatte. Und das ist absolut nicht more of the same. Nein, das ist etwas ganz anderes.
Und wenn dann die Ergebnisse auch nicht wirklich ernst genommen umgesetzt werden, dann kann das alles tatsächlich auch nach hinten losgehen. Auch darauf müsste reagiert werden. Wo passt so eine Beteiligung am besten? Wo ist es zu viel? Und wo bräuchten wir vielleicht noch ganz andere Formen? Alexander Wuttke hat da gerade ein paar Vorschläge gemacht.
Ja, wenn nicht Ergebnisse umgesetzt werden, muss darauf reagiert werden, das ist klar, aber das ist mit Verlaub die Aufgabe im Wesentlichen der Medien, des Journalismus. Genau hier besteht diese Kontrollfunktion, nachzufragen, was habt ihr damit gemacht, warum habt ihr das nicht gemacht und so weiter und so weiter. Also das ist weniger die Aufgabe der Politik, die das sicherlich probieren wird, sich immer nur rauszusuchen, was ihr genehm ist, sondern das ist die Aufgabe des Journalismus. Also hier müssten wir uns mal mit Medienkritik beschäftigen, wäre aber dann vielleicht eine eigene Folge von Systemfragen. Und dann brauchen wir hier auch auf der Inputseite sehr kritische Menschen und nicht nur ein paar Journalisten.
Denn dass Beteiligung gehört zu werden, dass einen das auch motivieren kann, das ist verbrieft. Marita Kaspers aus dem Bürgerrat Ernährung zum Beispiel hat uns dazu das erzählt.
Also ich beschäftige mich immer noch sehr viel mit Ernährung, viel mehr wie vorher. Und ich bin immer noch in dieser Gruppe der Bürgerräte drin, also alte Bürgerräte haben sich in einer Gruppe zusammengeschlossen und versuchen auch immer wieder in den verschiedenen Ländern ihre oder unsere Empfehlungen doch immer wieder nochmal wieder in den Vordergrund zu stellen. Bitte denkt da dran und man arbeitet irgendwie mal ein bisschen weiter.
Dass sich ehemalige Bürgerräte, also Menschen, die einmal ausgelost waren in so einer Gruppe, vernetzen und am Thema dranbleiben, das ist natürlich nicht nur schön und gut, das ist auch geradezu ehrenhaft. Und dass man da jetzt natürlich etwas Neues kennengelernt hat und ein Interesse entwickelt hat, das man vorher gar nicht kennen konnte, ist völlig klar. Ich muss aber leider auch hier ein bisschen Wasser in den Wein kippen und sagen, das Mandat muss mit dem Ende des Verfahrens auch enden. Das heißt, ich habe kein besonderes Mandat danach mehr. So sehr mir das Ganze am Herzen liegt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass vorher geklärt wird, wie mit den Ergebnissen umgegangen wird. Aber Es geht nicht darum, dass ich dann als besonders engagierter Mensch mich bemühe, dass die Ergebnisse auch irgendwie zur Kenntnis genommen werden oder umgesetzt werden oder dass ich immer wieder dazu gefragt werde und dann sozusagen der Experte bin. Warum? Der methodische Einwand lautet natürlich klipp und klar. Ich bin ausgelost worden in meiner Bürgerrolle und das Verfahren ist aus gutem Grunde dann auf 4-5 Tage begrenzt, weil ich dann anfange, diese Bürgerrolle zu verlassen. Ich fühle mich immer mehr als Experte. Ich werde ja auch de facto immer mehr zum Experten. Ich werde aber auch zu einem Lobbyisten, nämlich des Themas, das mir hier irgendetwas bedeutet. Und ich werde auch ein Lobbyist des Verfahrens. Ich werde also selbst Politiker an der Stelle, ja, für eine Sache. Und genau das wollen wir nicht haben. Wir wollen die ganz normalen Bürger. Also normal heißt in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, eben nicht den einen Durchschnittsbürger. Wir wollen sie in dieser Vielfalt haben. Und darin liegt der Wert. Und dieser Wert schrumpft im Laufe der Zeit. Also am Anfang nimmt er sogar noch etwas zu. Ich sagte ja schon, es dauert vielleicht einen Augenblick, einen halben Tag, maximal einen Tag, bis alle da gleichermaßen in den kleinen Gruppen miteinander reden. Aber dann haben wir dieses Level erreicht. Und dann erleben wir auch gewisse Ermüdungserscheinungen, wenn man das noch weiterziehen würde. Also das heißt, da muss dann auch einfach Schluss sein. Wenn ich zum Beispiel jemals in einen Bürgerrat ausgelost würde, dann bin ich natürlich ein Lobbyist dieses Verfahrens da drin. Vielleicht sehe ich es ja danach auch ganz anders, durch die Erfahrung als Teilnehmer, die ich ja bislang nicht habe. Aber mit Abschluss des Verfahrens darf meine Meinung nicht mehr wert sein als die von jedem anderen Bürger. Also ich darf mich da jetzt nicht selbst ermächtigen und sagen, na, aber ich war doch einmal ausgelost und jetzt bin ich doch hier ein Experte und deswegen kommt es hier auf mich ganz besonders an. Nee, dann gehöre ich woanders hin. Dann kann ich in einem Verein wieder mitmachen, kann ich bei Mehr Demokratie mich engagieren oder in sonst irgendeiner Gruppe, alles schön und gut, aber ich darf das nicht mehr auf dem Ticket Bürgerrat machen. Ja, dann wechsle ich die Rolle wieder. Dann werde ich Lobbyist für irgendeine Sache, für ein Thema, für ein Verfahren, für was auch immer. Aber ich bin dann nicht mehr der Bürger, als der ich ausgelost wurde und der meine einzige Legitimation war, warum ich in dieser Gruppe mitmachen durfte.
Und wer jetzt noch ein wenig tiefer rein will in die aktuelle Diskussion, wo sie auch herkommt, da empfehlen wir unsere Systemfragen aus dem Juni zu »Braucht Ostdeutschland mehr Bürgerräte?« zu finden in unserer Deutschlandfunk-App. Das hier, das war eine Folge von Robert Fischmann und mir, Katrin Kühn. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr sie weiterempfehlt. Und wir freuen uns über Feedback, über Ideen an systemfragen@deutschlandfunk.de.
So, und zum Abschluss jetzt noch ein kleiner Transparenzhinweis. Mit Robert Fischmann, dem Co-Autor dieser Sendung, hatte ich vor der Sendung Kontakt. Allerdings hatte er mich nicht direkt angefragt, sondern einen Kollegen von mir. Und der wiederum hat dann auf mich verwiesen. Wir hatten dann auch 2 oder 3 Mailwechsel, die im Ende aber einfach im Sande verlaufen sind. Also ich weiß auch nicht, warum es dann nicht gepasst hat oder so. Jedenfalls ergab sich nichts daraus. Jetzt können Sie natürlich sagen, aha, der Rieck hat sich nicht gehört gefühlt und deswegen musste er jetzt hier rummeckern. Das steht Ihnen völlig frei. Natürlich denke ich, ich hätte was zu sagen gehabt. Die Sendung hätte das allerdings nicht verändert. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wäre ich ja maximal auch mit so einem einminütigen Statement irgendwie reingeschnippelt worden. Sondern ich denke einfach, okay, hier gab es doch ein paar Dinge, die man gerade rücken muss oder wo man einfach darauf hinweisen muss, dass die Sendung leider nicht genug in die Tiefe gehen konnte oder nicht genug in die Tiefe gegangen ist, einfach wie sie es meiner Ansicht nach hier hätte tun sollen. Zu diesem schönen Thema gibt es auch noch eine Filmdokumentation von Arte. Also es gibt natürlich inzwischen eine ganze Menge Sachen, aber eine Filmdoku, die heißt einfach »Sollen wir losen statt wählen?« Und zu dieser Doku hätte ich auch ein paar Anmerkungen, aber deutlich weniger. Ich finde sie unterm Strich nämlich sehr gelungen. Und auch hier muss ich einen Transparenzhinweis noch loswerden. Die Autorin Romy Steyer hatte sich vor langer Zeit bei mir gemeldet und wir haben mehrfach sehr, sehr, sehr lange telefoniert und auch miteinander geschrieben. Ob das am Ende irgendeinen Einfluss auf die Sendung hatte, kann ich natürlich nicht beurteilen. Also ich werde nicht zitiert oder irgendwie im Abspann erwähnt. Aber ich kann mit dieser Sendung von Arte deutlich mehr anfangen. Also die finde ich aus vielfältigen Gründen gelungener. Die ist abgewogener, geht den Fragen mehr auf den Grund und hat ein paar Aspekte drin, die mir hier gefehlt haben. Aber gut, ich verlinke auch die in den Shownotes und empfehle diese Arte-Doku sehr. Ich sage damit jetzt danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Ihr Timo Rieck.